Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast. Ich sage heute mal das Datum dazu, wann wir aufzeichnen. Es ist der 17.03.2020 um kurz nach 11 Uhr. In diesen Zeiten ist es ja wichtig, weil sich die Nachrichtenlage quasi stündlich ändert. Und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, kommen wir an dem Thema Corona-Epidemie und Pandemie nicht ganz vorbei und werden uns deshalb heute in so einer Art Sonderfolge dieses Themas auch widmen, und zwar aus datenschutzrechtlicher Sicht. Wir alle lesen Twitter, also wir alle, die wir heute hier im Podcast sind, und es fällt auf, dass auf Twitter teilweise auch heftig um mögliche datenschutzrechtliche Maßnahmen, Sondermaßnahmen, überzogene Datenschutzforderungen in Zeiten der Pandemie diskutiert wird. Da wollen wir heute versuchen, einfach mal ein bisschen die Sachlage zu schildern und für Aufklärung zu sorgen. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Wie immer ist heute auf 2 Meter Abstand, Social Distancing ist das große Thema, hier im Studio Jörg Heidrich. Jörg, wer bist du?
Hallo, ich bin Jörg und freue mich, hier zu sein. Und wir sitzen weit voneinander weg. Und ich bin Justiziar und Datenschutzbeauftragter des Heise Verlags, also dazu noch als Rechtsanwalt in dem Bereich tätig. Und ich freue mich, unseren Gast vorstellen zu können. Unser Gast heute ist Dr. Matthias Lachenmann. Und hallo Matthias erstmal, herzlich willkommen.
Hallo auf meiner Seite.
Hallo, danke für die Einladung.
Dr. Matthias Lachenmann ist Partner bei der Kanzlei BHO Legal und ist auf die Beratung im Technologie- und Datenschutzrecht spezialisiert. Insbesondere im Bereich Datenschutz hat er sich auf Konzerndatenschutz ein bisschen fokussiert, ebenso wie auf Beschäftigtendatenschutz. Und er ist Herausgeber des Formularbuchs Datenschutzrecht, was, glaube ich, den meisten Juristen in diesem Bereich sehr, sehr gute Dienste leistet. Und er ist uns aufgefallen, weil er mit so als erster für die Website seiner Kanzlei so ein FAQ veröffentlicht hat zum Thema Corona und Datenschutz. Und deswegen haben wir ihn eingeladen. Er ist auch bei Twitter aktiv. Da ist dein Handle, sag's nochmal.
Lachenmann.
Lachenmann.
Also wie Lachenmann, nur mit einem W drin. Also so ein abgenudelter Witz für Juristen. Ui.
Das kommt schon fast an einen Friseursalonsnamen ran.
Ja, oder das Gesetz oder sowas. Nebenher ist er auch noch bekennender Wagnerianer, und man kann, wenn man ihn auf Twitter folgt, wahnsinnig viel über Wagner und Opern lernen.
Was ich und an anderer Stelle werden wir uns darüber auch mal unterhalten, ja, weil ich nämlich auch ein bisschen Wagnerianer bin.
Aber leider haben wir heute nicht das Thema Wagnerianismus, sondern Corona. Mhm.
Ja, hoffen wir, dass die Bayreuther Festspiele stattfinden können, und ansonsten haben wir jetzt erstmal ein wichtigeres Thema.
Ja, wir haben ja vor einigen Folgen uns schon mal ausführlich des Themas Gesundheitsdaten gewidmet und Schutz von Gesundheitsdaten. Da ich aber nicht davon ausgehe, dass jeder auch alle Folgen abgehört hat, Jörg, möchte ich dich nochmal kurz bitten, es geht ja hier um ein besonderes Schutzgut, über das wir sprechen. Bevor wir dann ins Einzelne gehen, was sind Gesundheitsdaten und wie sind sie durch das europäische Datenschutzrecht besonders geschützt?
Ja, kurz vorweg, ich hoffe, dass die Stammhörer werden es vielleicht vermissen. Wir haben beschlossen, angesichts der Bedeutung dieses Thema heute mal auf das Bußgeld der Woche zu verzichten. Es geht um Gesundheitsdaten, und Gesundheitsdaten sind sogenannte besondere Arten von Daten in der DSGVO. Die sind personenbezogen, wie jetzt alle anderen Daten wie Name und so weiter auch. Aber sie sind eben nochmal zusätzlich geschützt, weil sie eben so sensibel sind. Die besonderen Arten von personenbezogenen Daten sind neben den Gesundheitsdaten sowas wie sexuelle Vorlieben, politische Vorlieben, Gewerkschaftszugehörigkeit, also alles, die mich in meiner Persönlichkeit nochmal individualisieren und identifizieren. Und wenn man sich das anhört, dann weiß man schon, dass es Sinn macht, diese Daten eben besonders zu schützen und unter besonderen Schutz zu stellen, als der auch nochmal weitergeht als der bei normalen Daten.
Und wie zum Beispiel eine Adresse oder eine Telefonnummer.
Wie zum Beispiel eine Adresse oder eine Telefonnummer. Und das ist in Artikel 9 in der DSGVO im Wesentlichen geregelt, wo die Grundlagen drinstehen, unter denen man diese Daten verarbeiten darf, speichern darf, weitergeben darf. was eben sehr, sehr stark eingeschränkt ist. Also sowas wie ein berechtigtes Interesse, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, was für normale Daten gilt, das gilt eben für Gesundheitsdaten nicht. Sondern man braucht eben ganz besondere Tatbestände, die es erlauben, diese Daten zu nutzen. Und das ist natürlich im Normalfall ein Segen und sinnvoll. Hier ist es vielleicht tatsächlich irgendwas, was uns so ein bisschen auf die Füße fällt. Mhm. Weil natürlich die Voraussetzungen eben sehr, sehr, sehr hoch sind.
Ja, also ich verstehe schon richtig, darunter fällt jetzt, wenn wir es auf unser spezielles Thema münzen, bezüglich Corona, fallen zum Beispiel Diagnosedaten, fallen positive oder auch negative Tests, also ein Gesundheitszustand. Auf jeden Fall, oder?
Genau. Denke ich also mal. Also alles, Matthias, ihr habt das ja mal näher angeschaut. Im Prinzip alles das, was mit Gesundheit zu tun hat, was Gesundheit erfasst, Diagnosedaten, auch die Niederschriften von diesen Daten, Röntgenbilder, alles, was in dem Bereich
geht. Aber um das klarzustellen auch zum Beispiel, ne, weil wir werden auf das Thema später ja noch kommen, wenn ein Arbeitgeber irgendwie aus Sicherheitsgründen am Arbeitsplatz oder am Eingang des Hauses Fieber messen möchte. Solche zum Beispiel, Geschichten. Ja. Ne? Die Temperatur wäre dann so ein Gesundheitsdatum im Zusammenhang mit der Person. Ja, habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also es gibt ja viele Daten sind, da ist es offensichtlich, dass es Gesundheitsdaten sind. Dazu gehören natürlich auch, ob jemand Fieber hat oder nicht, Röntgenbilder und Ähnliches. Vielfach wird ja dann auch diskutiert, ob schon die Tatsache, dass jemand Brille trägt, ob das schon ein Gesundheitsdatum ist, wenn das zum Beispiel über eine Kamera aufgezeichnet wird. Und man kann natürlich auch so Fragen stellen, wenn jetzt jemand im Risikogebiet war, also zum Beispiel in Wuhan oder Ischgl, ob das allein diese Tatsache, ob das auch schon ein Gesundheitsdatum ist, das kann man wahrscheinlich ablehnen. Aber ich denke, die größtenteils auch jetzt im Rahmen der Diskussionen um Corona ist es immer recht offensichtlich, dass größtenteils Gesundheitsdaten vorliegen und dass man dann eben auch etwas kritischer hinschauen muss, wie man Daten dann verarbeitet.
Ja, also gerade bezüglich den Reisezielen nach Rückkehr habe ich jetzt bei einem Rechtsanwalt gelesen, der gesagt hat, also man sollte als Arbeitgeber tatsächlich, um da noch schon mal konkret reinzugehen, man sollte als Arbeitgeber sehr vorsichtig sein mit solchen Informationen, beziehungsweise dann irgendwie, wenn ein Arbeitgeber aus dem Urlaub zurückkommt, ihm einen Fragebogen vorzulegen, wo warst du in den letzten 2 Wochen oder sowas, auch sowas. Also wäre das deiner Meinung nach zumindest noch keine Abfrage von Gesundheitsdaten?
Nee, also allein die Frage, wo jemand war, würde ich noch nicht als Abfrage von Gesundheitsdaten bezeichnen.
Ja, und wenn der Arbeitgeber fragt, waren Sie in diesem Risikogebiet, waren Sie in diesem Risikogebiet oder in diesem Risikogebiet, wäre das eine Abfrage von Gesundheitsdaten? Ja, weil die Frage wird tatsächlich auch gestellt, die habe ich schon öfter gesehen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Matthias, was meinst du? So ein bisschen ins Blaue gesprochen. Eher ja, eher nein?
Also eher nein. Mhm. Weil allein die Tatsache, ob man sich an bestimmten Orten aufgehalten hat, per se halte ich noch nicht für ein Gesundheitsdatum. Erst wenn man es mit weiteren Fragen verknüpft, also zum Beispiel und haben Sie gewisse Symptome, dann würde es zum Gesundheitsdatum werden.
Okay. Ja, würde ich auch so unterschreiben.
Okay. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zu einer Frage, die sehr viele Menschen im Moment beschäftigt. Nämlich die Frage im Unternehmen, sind Mitarbeiter, die eventuell gefährdet sind, weil entweder jemand aus der Umgebung in der Familie oder ein sonstiger Kontakt vielleicht positiv getestet wurde. Die eine Frage ist, die ich mir erstmal stelle, sind diese Mitarbeiter dann verpflichtet, ihrem Arbeitgeber Bescheid zu sagen, dass sie jetzt ein Risikofall sind und dass sie vielleicht in Quarantäne müssen? Jörg, was meinst du?
Ja, da sind wir so
mittendrin, ne?
Mittendrin und bei Fällen, wo ich sagen würde, der Datenschutz ist hier nicht hilfreich. Ja? Und wir werden das sicherlich auch gleich nochmal im Detail besprechen, inwieweit wir uns tatsächlich in der Lage sind, auch wenn das vielleicht Aufsichtsbehörden nicht gerne hören, uns hier noch slawisch an die Vorgaben des Datenschutzes zu halten. Also ich würde erstmal würde sich mir die Frage als Mitarbeiter gar nicht stellen, ob das zulässig ist, sondern ich würde das selbstverständlich machen, weil ich sowohl das Interesse habe, dass das mir gut geht, als dass es auch meinen Kollegen gut geht und dass es meinem Unternehmen weiter möglich ist zu arbeiten. Mhm. Also deswegen würde sich mir die Frage nicht stellen. Ob es zulässig ist, da hätte ich wahrscheinlich schon Bedenken, aber andererseits würde ich es trotzdem nichtsdestotrotz machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Matthias.
Ja. Wir sind ja nicht ganz alleine mehr. Also es gab ja, mittlerweile haben sich einige Stellen geäußert. Es gab, glaube ich, mittlerweile mehr als 2 Landesdatenschutzbehörden, die sich geäußert haben zur ganzen Thematik Datenschutz und Corona. Die Datenschutzkonferenz, also die Vereinigung der Landesdatenschutzbeauftragten, hat sich mittlerweile auch geäußert. Matthias, hast du da einen Überblick gewonnen und kannst du sagen, wie denn die offiziellen Empfehlungen der Behörden sind?
Ja, also ich kenne bislang 2 Veröffentlichungen. Das ist einer aus Baden-Württemberg. Der hat sich da nicht nur mit der reinen Datenschutzfrage beschäftigt, welche Daten darf ich jetzt wie verarbeiten, sondern ist auch etwas auf weitere Themen wie Homeoffice noch eingegangen. Auf jeden Fall ganz interessant. Und zum anderen die definitiv wichtigste Stellungnahme eben von der Datenschutzkonferenz. Dadurch, dass es der Zusammenschluss aller Datenschutzaufsichtsbehörden ist, kommt dem dann eine besondere Bedeutung zu. Und die haben ja sich relativ kurz gefasst und relativ allgemein gehalten, dass der Datenschutz der Corona-Bekämpfung nicht im Wege stehen solle, aber natürlich verhältnismäßig sein müsse. Also ich denke, von der DSK eine durchaus begrüßenswerte Stellungnahme, die eben nicht ins Detail sind und da groß aufgelistet haben, was alles unzulässig ist, sondern erstmal relativ allgemein gesagt haben, das meiste, was hilft, kann auch zulässig sein. Also insofern recht allgemein gehalten. Also das führt dann noch nicht dazu, dass man quasi alles machen kann, aber es hilft trotzdem schon mal oder es kann beruhigen, dass man Maßnahmen erstmal ergreifen kann.
Ja, ich gucke mir das gerade an. Also ich kann das ja auch einfach mal kurz zitieren von der die Stellungnahme der Datenschutzkonferenz. Ich lese das jetzt echt einfach mal kurz runter, damit wir alle einen Überblick haben, wie die Datenschutzbehörden gemeinsam hier agieren, und das bedeutet natürlich auch für den Arbeitgeber ein kleines bisschen Rechtssicherheit bei der Ergreifung seiner Maßnahmen im Betrieb, weil er natürlich davon ausgehen kann, wenn die DSK so entscheidet, würde ich jetzt sagen, Jörg, widerspreche mir, wenn ich falsch liege, weil du sehr skeptisch guckst, dass er dann eher nicht sofort mit einer Sanktionierung zu rechnen hat von Seiten der Datenschutzbehörden, wenn er jetzt sich an diese Empfehlungen hält. Und die sind ja, das ist ja, wie du gesagt hast, Matthias, schon eine Lockerung gegenüber der ansonsten doch recht strengen Linie der Behörden, finde ich. Ich lese es mal kurz vor. Also, die haben jetzt gesagt, ich zitiere.
Stichwortartig.
Ja, da ist es kurz. Beispielsweise können die folgenden Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung der Corona-Pandemie als datenschutzrechtlich legitimiert betrachtet werden. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich Gesundheitsdaten von Beschäftigten durch den Arbeitgeber oder Dienstherrn, um eine Ausbreitung des Virus unter den Beschäftigten bestmöglich zu verhindern und oder einzudämmen. Hierzu zählen Informationen zu den Fällen, in denen eine Infektion festgestellt wurde oder der Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person bestanden hat. Das ist also ungefähr der Fall, den wir vorhin hatten. In denen im relevanten Zeitraum ein Aufenthalt in einem vom Robert-Koch-Institut RKI als Risikogebiet eingestuften Gebiet stattgefunden hat. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich Gesundheitsdaten von Gästen und Besuchern. Insbesondere um festzustellen, ob diese selbst infiziert sind oder im Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person standen, sich im relevanten Zeitraum in einem vom RKI als Risikogebiet eingestuften Gebiet aufgehalten. Und das finde ich jetzt besonders interessant, das ist die letzte Maßnahme, keine Angst, die Liste ist gleich zu Ende, die Offenlegung personenbezogener Daten von nachweislich infizierten oder unter Infektionsverdacht stehenden Personen zur Information von Kontaktpersonen ist demgegenüber nur rechtswidrig, wenn die Kenntnis der Identität für die Vorsorgemaßnahmen der Kontaktperson ausnahmsweise erforderlich ist.
Ja, das ist ja, das stand in der baden-württembergischen Geschichte drin. Und
der baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragte Herr Brink wird hier mit Sicherheit auch.
Ja, das war ja eine der zumindest auf Twitter meist diskutierten Aussagen, nämlich die tatsächlich ja nicht ganz unwichtige Frage. Darf ich meinen Mitarbeitern mitteilen, dass jemand infiziert ist oder dass jemand ein Verdachtsfall
ist? Das ist wahrscheinlich auch die häufigste Fragestellung in den Unternehmen im Moment.
Ne? Ja. Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das wollen darf, müsste. Also ich meine, ich muss es natürlich denjenigen sagen, die mit dem gearbeitet haben, aber ob ich das jetzt wirklich dem ganzen Unternehmen sagen muss, da bin ich mir persönlich unsicher, weil das natürlich schon eine enorme Stigmatisierung ist.
Das ist klar. Ja, das ist also, Matthias, bitte.
Ich denke, das ist mal wieder so das Typische, man muss einfach abwägen, wie weit man da geht. Und da gibt es ja doch ziemliche Unterschiede. Also viele Unternehmen haben ja so einen Bildschirm im Eingangsbereich und wenn dann Besucher angemeldet sind, dann steht schon dran, hallo Herr Müller, hallo Frau Meier. Und wenn man an solche Bildschirme jetzt hinschreibt, heute haben sich folgende Mitarbeiter von uns infiziert, dann halte ich es für recht offensichtlich, dass das unzulässig
Ja, man kann
wäre.
es ja gleich online stellen, dann wissen die es vorher.
Ja, genau. Am besten auf die Homepage und per SMS oder über WhatsApp an sämtliche Mitarbeiter schicken, wer sich heute neu infiziert hat. Also ich
Also
denke, das
ihr
sind so
meint,
Fälle,
ja,
wo
wenn
es
ich euch jetzt
offensichtlich
richtig
ist,
verstehe,
dass das unzulässig wäre.
ja. Wenn ich euch richtig
Dem
verstehe,
gegenüber.
gibt es kein Recht für den Arbeitgeber, zum Beispiel über ein Informationsintranet oder über eine Mailingliste, interne Mailingliste an die Mitarbeiter zu mailen. Hier bla bla, XY, Herr Meier ist infiziert und bleibt jetzt zu Hause. Matthias,
Also
was
in
meinst du?
kleinen Unternehmen, wenn man sowieso nur eine Handvoll Mitarbeiter hat, dann wird man ja wahrscheinlich nicht drum rumkommen können. Also selbst wenn man dann nur sagt, einer von uns hat sich infiziert, dann wird es ja trotzdem dazu führen, dass man sofort weiß, wer das ist. Während jetzt, je größer das Unternehmen ist, umso eher kann man es ja einschränken auf bestimmte Bereiche.
Naja, aber da muss ich jetzt mal auch einschränken. Also und Unternehmen funktionieren ja heutzutage so, dass Mitarbeiter ziemlich viel unterwegs sind in den Unternehmen. Sei es klar mittags natürlich zum Socializing in der Kantine, aber halt auch in andere Büros gehen, mit den Leuten reden. Man kann ja hinterher kaum noch feststellen, mit wem diese Mitarbeiter dann tatsächlich auf weniger als 2 Meter in Kontakt standen. Und deswegen ist es, also jetzt aus meiner rein praktischen Sicht würde ich sagen, dann kommt man doch als Arbeitgeber gar nicht umhin, wenn man jetzt irgendwie ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern hat, zu sagen, es müssen einfach alle wissen, weil man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wie die Kontaktkette abgelaufen ist. Gerade weil man ja wahrscheinlich auch nicht weiß, wie lange derjenige schon ohne symptomfrei infiziert war. Oder sehe ich das falsch? Matthias?
Ja, also ich denke, im ersten Schritt obliegt es ja erstmal allen Arbeitgebern, dass man versucht, eben möglichst zu vermeiden, dass man sich so ja, im Unternehmen bewegt wie bislang, sondern dass man eben versucht, sei es, dass man die Mitarbeiter in Teams aufteilt, die immer zu bestimmten Zeiten arbeiten, dass man das gemeinsame Kaffee trinken oder Mittagessen weglässt. Und wenn man so ja dieses Social Distancing schon etabliert hat, dann kann man ja zumindest schon mal sicherstellen, dass deutlich weniger als normalerweise dann auch Sozialkontakte stattgefunden haben.
Ja.
Das stimmt, aber das hilft mir natürlich jetzt nicht zum Beispiel für die letzte Woche. Wenn ich mir jetzt überlege am Freitag, ja, aber heute werden wir das nicht mehr machen und gestern haben wir das wahrscheinlich hier, wenn ich jetzt von Heise ausgehe, auch nicht mehr gemacht, dass wir zusammen mit vielen Leuten am Tisch gesessen haben. Freitag haben wir das aber zum Beispiel noch gemacht. Wir haben hier so ungefähr 500 Leute. Ich habe keine Ahnung mehr, mit wem ich am Tisch gesessen habe. Es waren sicherlich nicht nur Leute aus meiner Zwei-Mann-Abteilung. Die Frage ist, wenn jetzt einer von denen infiziert wäre, würde ich das schon wissen wollen. Müsste es wahrscheinlich auch wissen.
Aber dürftest du es wissen? Das ist die Frage.
Ja, die Frage ist ja, weiß derjenige, der im Unternehmen dafür verantwortlich ist, dass ich am Freitag mit dem am Tisch gesessen habe? Ja,
Ne.
wahrscheinlich eher nicht. Und deswegen würde ich ja wahrscheinlich nur zu dem Ergebnis kommen, wenn ich das im ganzen Unternehmen sage.
Also wir befinden uns hier einfach, glaube ich,
Schwierig, ganz
mitten im
schwierig.
Spannungsfeld
Ja.
zwischen Berechtigten, muss man ja immer wieder
Ja.
sagen, ne, in solchen Zeiten, berechtigten Datenschutzinteressen der Mitarbeiter
Ja.
gegenüber dem Arbeitgeber und andererseits natürlich hat der Arbeitgeber für meine Begriffe auch eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern. Natürlich will er auch seinen Betrieb aufrechterhalten, indem er nicht alle Mitarbeiter verliert, weil er die Infektion nicht bekannt geben darf. Aber es geht ja auch wirklich um den Schutz
Ja.
der Mitarbeiter. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich die Unternehmen halt. Die Frage ist halt, was sich jetzt aus dieser Stellungnahme der Datenschutzkonferenz ergibt. Das ist halt mal wieder so ein Wenn und Aber und ja, verhältnismäßig und so. Matthias, kann man denn mit irgendwelchen Erklärungen für den konkreten Fall vielleicht die Datenschutz beziehungsweise den Datenschutz der Mitarbeiter abschwächen, sei es vielleicht eine geänderte Datenschutzerklärung gegenüber den Mitarbeitern, ich habe keine Ahnung, Änderungen in der IT-Sicherheit ich weiß nicht, keine Ahnung, was es für Möglichkeiten gibt, als Arbeitgeber sich gegenüber den Mitarbeitern dann noch vor eventuellen Regressforderungen oder sowas abzusichern.
Ja, also solche formalen Änderungen folgen ja immer der Datenverarbeitung. Also man muss ja sich ja immer erstmal fragen, welche Daten verarbeite ich, zu welchen Zwecken? Und eine Folge der Verarbeitung sind dann solche Themen wie die Datenschutzerklärung, IT-Sicherheit, und so weiter.
Ja.
Und insofern, ja, wenn man noch davon ausgeht, dass eine Datenschutzerklärung oder eine transparente Darstellung von Informationen durchaus dazu führen kann, dass die Verarbeitung dann eher etwas weitergehend zulässig ist. Also wenn man sagt, die berechtigten Interessen oder die Erwartungen der Personen, deren Daten verarbeitet werden, diese Erwartungen kann man steuern, indem man über die Datenschutzerklärung Informationen bereitstellt. Dann kann man da natürlich durchaus argumentieren, dass so eine klare Datenschutzerklärung oder einfach Informationen, wie man Daten verarbeiten wird, welche Maßnahmen man in dem Bereich ergreift, dann meine ich, dass das durchaus dazu führen kann, dass die Datenverarbeitung auch etwas weitergehend zulässig wird, als es ansonsten wäre.
Das waren jetzt aber sehr viele Wenn und Aber und sehr juristisch. Leg dich doch mal fest. Also ich mache das gerne auch. In einem Unternehmen wie Heise mit 500 Leuten, wo ich tatsächlich nicht ausschließen kann, dass ich mit irgendjemandem im Fahrstuhl war, wo ich nicht ausschließen kann, dass ich mit jemandem am Mittagstisch gesessen habe, darf ich den nennen oder nicht? Ich persönlich wäre jetzt in der Diskussion die letzten Tage der Meinung gewesen, nein, wenn ich es jetzt unter der Prämisse sehe und wo ich hier gerade bin. Ja, was auch nochmal irgendwie ist, würde ich sagen, ja.
Übrigens, Matthias, was man da noch ergänzend sagen sollte, Jörg ist auch Datenschutzbeauftragter des Unternehmens.
Naja,
Naja,
das nur.
auch das noch, genau. Willst du
Ja,
dich
der
festlegen,
Jörg muss
Matthias,
also
oder
auch
lieber
das,
nicht?
Jörg muss also kontrollieren, ob bei euch alles korrekt abläuft.
Ja.
Und was meinst du,
Ja,
Matthias?
also um eine klare Antwort zu geben, würde ich gerne noch mal kurz ausholen und danach dann noch mal eine klare Antwort. Also ich glaube,
Gerne.
es gibt zwei besonders wichtige Punkte, die man bei der Datenverarbeitung immer mit berücksichtigen muss. Also auch wenn man sagt, dass Corona ist ausgesprochen gefährlich und man muss deutlich mehr Schutzmaßnahmen ergreifen, als man normalerweise tut, dann sind aus meiner Sicht zwei Punkte entscheidend, die man bei jedem Datenverarbeitungsvorgang berücksichtigen muss. Das ist erstens, dass die Maßnahmen eben nicht zu einer dauerhaften Belastung führen dürfen, sondern dass die Maßnahmen eben zeitlich begrenzt sind und dass es grundsätzlich dann oder dass es keine Folgen in den nächsten Jahren haben darf. Und das Zweite ist, dass es keine Willkür bei der Datenverarbeitung geben darf, also keine Diskriminierungen. Wir haben ja jetzt die letzten Wochen und Monate vielfach gesehen, wenn es um Corona ging, dann waren es im Endeffekt immer asiatischstämmige Menschen, die man mit Gesichtsmaske gesehen hat. Und sowas setzt sich dann natürlich auch fest. Und wenn man dann so etwas allgemeine Regeln festsetzt, also zum Beispiel sagt, ja, am Eingang darf nicht jeder kontrolliert werden, sondern man soll ja 50% der Leute, die reingehen, kontrollieren, dann ist man natürlich schnell so im Willkür- oder Diskriminierungsbereich. Und deshalb sind aus meiner Sicht eben die wichtigsten beiden Punkte, dass man sagt, die Maßnahmen müssen jetzt zeitlich begrenzt sein, dürfen dann keine dauerhaften Auswirkungen haben und zum anderen, dass man keine Willkür und Diskriminierung hat. Und das als die beiden wichtigsten Punkte vorausgesetzt, wenn man sich dann also nochmal fragt, darf man informieren darüber, dass jemand infiziert ist, dann meine ich da schon, dass man sehr gut argumentieren kann, ja, man darf informieren.
Okay, ja, das mit der Diskriminierung halte ich auch für einen ganz
Ja,
wichtigen
das ist ein
Punkt.
wichtiger Punkt, finde ich auch.
Ja.
Wobei natürlich die Maßnahme, du bist der Diskriminierung des Betroffenen wahrscheinlich schon über die nächsten Jahre andauern wird, ne? Wenn du derjenige bist, der denn dein Corona in dein Unternehmen reingetragen hast.
Aber um das mit den temporären Maßnahmen noch mal ein
Ja.
bisschen weiterzudenken, wenn der Arbeitgeber jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Diagnosedaten speichert, ne? Oder er misst die Temperatur und er hat eine erhöhte Temperatur festgestellt, dann würde ich unter solchen temporären Maßnahmen dann aber auch verstehen, dass diese Daten, wenn die Krise vorbei ist, wenn die Pandemie zu Ende ist und man geht wieder in den geregelten Arbeitsalltag über, dass die dann auch gelöscht werden
Ja,
müssen.
absolut, klar.
Ne?
Ja,
Die
absolut.
sind ja, bitte, Matthias.
Matthias?
Nee, mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte nur zustimmen.
Ja, ich auch. Und natürlich wahrscheinlich auch schon früher, weil sich natürlich irgendwie die Lage ja auch ständig ändern kann. Im Grunde sagt es ja nur, das Fiebermessen, dass du jetzt in der Minute kein Fieber hast, das kann irgendwie in 2, 3 Stunden oder auf jeden Fall am nächsten Tag auch schon wieder ganz anderes sein. Eigentlich brauchst du die gar nicht so lange.
Zum Thema Fiebermessen, das ist eine Frage, die auch sehr oft auftaucht. Dürfen denn Unternehmen an ihrem Eingangsbereich zum Beispiel Gäste oder auch Mitarbeiter, aber insbesondere auch Gäste dazu verpflichten, sich Temperatur messen zu lassen und ihnen dann, wenn sie der Bitte nicht nachkommen, den Zutritt verweigern?
Also Matthias, meines Erachtens ein klares Ja.
Mitarbeitern oder auch Besuchern?
Alle.
Ja.
Also wenn man sich die Symptome anschaut, dann nach den Statistiken, die ich gesehen habe, ist es ja so, dass bei ca. 80% der Menschen, bei denen es dann ausgebrochen ist, dass man bei diesen 80% tatsächlich ein hohes Fieber festgestellt hat oder ein deutliches Fieber. Und insofern meine ich, dass das eine der wichtigsten Maßnahmen ist, um zu erkennen, dass jemand damit infiziert sein könnte. Und dass man so schon im Eingangsbereich eben sich absichern kann. Es ist natürlich, wenn jemand mit hohem Fieber getestet wird, heißt es nicht, dass er zwingend infiziert ist, das ist klar. Aber dass man dann den Zutritt verweigert und sagt, der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss vorgehen, das halte ich für völlig nachvollziehbar. Dann hat man natürlich auch wieder die Frage, wie geht man damit um? Also bei Externen ist es ja einfacher zu sagen, ja, du kommst hier halt nicht rein.
Das ist dann Hausrecht, oder?
Bei Mitarbeitern, oder? Ja.
Das ist dann Hausrecht einfach, oder?
Genau.
Genau. Allgemeines zivilrechtliches Hausrecht. Ich kann entscheiden, wer reinkommt und wer nicht. Und wenn ich eben klare Grundsätze aufgestellt habe und sage, ab einer festgestellten Temperatur von X kommt eine Person nicht mehr rein, dann halte ich das für klar zulässig.
Rachenabstriche für Speichelproben?
Oh, jetzt geht's aber ins Eingemachte.
Zulässig?
Matthias?
Ja, ich fürchte, da sollte man erstmal noch etwas näher nachfragen, also bei Medizinern nachfragen, wie wirksam das ist, wie hilfreich das sein kann. Es wird definitiv wieder sehr darauf ankommen, eben was damit gemacht wird. Also ob man nur einmal prüft und das dann vollständig wegwirft und sicherstellt, dass das eben nicht weiterverwendet wird. Während, wenn man eben, wenn der Arbeitgeber sagt, ach, jetzt habe ich die Speichelproben schon, dann teste ich jetzt gleich noch auf Drogen und auf alles Mögliche, dann wäre es natürlich klar unzulässig.
Da muss ich auch nochmal einwerfen. Also ich finde Speichelprobe ja überaus kritisch, weil ich habe mich ja in der Vergangenheit jetzt gerade in den letzten Monaten ein bisschen mit DNA-Tests beschäftigt. Und aus einer Speichelprobe kannst du natürlich ganz anders als aus einer Temperaturmessung eine Menge lesen. Ne? Du bekommst die komplette DNA des Mitarbeiters zur Verfügung gestellt und dann ist halt die Frage, ob du die dann nicht auch vielleicht noch missbrauchst für andere Zwecke oder speicherst oder wie auch immer.
Auf der anderen Seite ist es natürlich im Moment die einzige Methode, Klarheit zu haben. Ne? Ja. Und gerade, sagen wir mal, jetzt.
Ja, aber dann schickst du doch einen Mitarbeiter zu einem externen Test und nimmst nicht selber eine Speichelprobe.
Ja, kannst du ja auch externe hier reinholen, die das für dich machen.
Okay, gut, wenn du sagst, das ist also wirklich.
Also, das soll jetzt nicht der Mitarbeiter von HR machen, ja, hier so. Das ist auch klar. Aber wobei das natürlich sowieso nichts nutzt in dem Sinne, weil es ja dann irgendwie immer noch 2 Tage braucht. Und wie ich gestern mit großem Entsetzen irgendwo gelesen habe, hatten die ganzen oder hatte zumindest wichtige Labore auch übers Wochenende zu.
Naja, das sind alles. Das sind diese praktischen Dinge. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier alle keine Mediziner und Virologen. Nee. Das Medizinische lassen wir hier, glaube ich, mal besser außen vor. Ich kann das nicht einschätzen. Aber zu der Temperaturmessung noch eine Frage. Ist es denn für den Arbeitgeber zulässig, jetzt wieder auch aufgetrennt nach Mitarbeitern und extern, die Einlass begehren ins Gebäude? Ist es denn zulässig, dass er diese Temperaturen speichert in irgendeiner Form, notiert und ein bisschen Buch führt, wer wann mit welcher Temperatur Zutritt gehabt hat? Dann halt natürlich auch nur zeitlich begrenzt, aber sie überhaupt erstmal erhebt und speichert. Matthias, was meinst du?
Also Soweit ich das gesehen habe, ist es ja teilweise so, dass also gerade auch in anderen Ländern, dass es da so gehandhabt wird, dass die Informationen für 2 oder 3 Tage gespeichert werden, um eben zu kontrollieren, wenn jetzt jemand nur einen Tag eine bisschen erhöhte Temperatur hat, dann kann das auch irgendwie ein ganz normaler, natürlicher Ausreißer sein. Aber wenn dann 2 Tage hintereinander die Temperatur erhöht ist, dass man dann davon ausgeht, dass da ein hohes Risiko besteht. Und insofern könnte man vielleicht, wenn das medizinisch indiziert ist, argumentieren, dass man es 2 oder 3 Tage speichern kann. Aber ja, es ist natürlich kritisch und meine Empfehlung an Unternehmen wäre jedenfalls erstmal das nicht zu speichern, sondern einfach immer nur so einen Tagestest zu machen, wenn man das einführt, dass man einfach spontan sozusagen entscheidet, wenn die Temperatur erhöht ist, dann kommt die Person nicht rein und wenn nicht erhöht ist, dann darf sie rein.
Also dann wäre man auf jeden Fall auf der sichereren Seite, sagen wir es mal so, ne?
Auf der
Als
sichereren auf jeden Fall.
sichereren, genau, als Arbeitgeber, ja. Ja, dann gibt es natürlich noch, wo wir vielleicht noch mal spaßeshalber ganz kurz sprechen sollten, gibt es natürlich auch die absurderen Ideen, die jetzt
Absolut.
rumgeistern, ja, die jetzt rumgeistern. Also angeblich, ich habe das jetzt nicht in der kurzen Zeit nicht verifizieren können abschließend, hat das RKI, also das Robert-Koch-Institut, durchaus laut darüber nachgedacht, dass man ja auch Handyortungsdaten nutzen könnte von positiv Getesteten, um zu gucken, dass die bestimmte Risikogebiete nicht verlassen. Quasi so eine für die so eine Art Gated Community schaffen oder zumindest so ein Geofencing, dass es einen Alarm gibt, wenn die plötzlich sich in irgendwelche Menschenmassen bewegen.
Ja, in Südkorea kriegst du eine Meldung dann. Hier ist einer, der ist infiziert.
Ja, und der wird dann noch, glaube ich, auch rausgeholt, ne? In Südkorea, ich weiß es nicht ganz genau. Aber wäre sowas tatsächlich in Deutschland denkbar? Ich kann vielleicht schon mal kurz vorab sagen, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte Herr Kälber sich dazu aber auch nur auf die Berichte hin geäußert hat und gesagt hat, das hält er für überaus kritisch und fragwürdig und kann sich nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland möglich ist. Was meint ihr, Jörg?
Also natürlich ist es auf Basis der jetzt bestehenden Rechtsgrundlagen mit Sicherheit nicht
Geht nicht, ne?
möglich. Also da bin ich mir, also ich meine, wir können zwar von Singapur lernen, heißt nicht in allem siegen lernen, aber da kommen wir jetzt auch zu einer generellen Frage, wirklich inwieweit der Datenschutz sich hier vielleicht auch den Gegebenheiten anpassen muss und ob man tatsächlich noch darauf bestehen kann. Ich will es jetzt im Moment auch gar nicht werten, dass die Bürgerrechte nicht so stärker eingeschränkt werden in diesen Zeiten des nationalen Notstands. Und ich meine, darunter ist ein nationaler Notstand, machen wir uns
Nee.
nicht vor.
Naja, teilweise in Bayern ja zum Beispiel auch schon ausgerufen, ne?
Ja.
Landesnotstand. Ja.
Also ich würde das zumindest nicht ausschließen, dass es kommt.
Matthias, was sagst du?
Ja.
Würdest du es technisch gesehen jetzt erstmal für eine gute Idee halten und wie siehst du es aus deiner datenschutzrechtlichen Perspektive?
Insbesondere zum Beispiel, um das noch zu ergänzen, gegen Leute, die infiziert sind, aber irgendwie der Meinung sind, es geht sie alles gar nichts an.
Ja, das ist ja eine super spannende Frage. Da entwickelt sich ja derzeit auch viel. Also wenn man sich so die Beispiele anschaut, was ich jetzt heute Morgen auch nochmal gelesen habe, ich habe dazu ja nochmal ein bisschen recherchiert. Also jetzt von heute ist ja eine Meldung, dass angeblich in Österreich A1, also der Telekommunikationsprovider, einfach sämtliche Bewegungs- und Handydaten jetzt schon mal an die Regierung weitergegeben hat. Sagte natürlich, ja, sei ja alles anonym, aber ich gehe davon aus, dass die anonym und pseudonym verwechselt haben, wie es so oft der Fall ist. Ja, von Ländern wie Südkorea, Singapur haben wir ja schon gesprochen. Israel fand ich noch ganz interessant, da nutzt man, also geht man den Umweg über Geheimdienstgesetze, also dass man sagt, der Geheimdienst nutzt die Bewegungsdaten erstmal, um dann im nächsten Schritt die Gesundheitsdaten zu verarbeiten. In zum Beispiel aus Korea fand ich auch ganz interessant, dass man da wirklich so Sicherheitsmeldungen per SMS oder per Nachricht aufs Handy bekommt. Beispielsweise ein 43 Jahre alter Mann hat sich oder wurde gestern positiv getestet. Er war noch in 5 Bars, war vorher noch bei einer Rehabilitationsmaßnahme, weil er ein verurteilter Verbrecher ist. Also, das ist ja alles sehr weitgehend und selbst wenn man in solchen Bereichen sagt, ja, es sind ja nur pseudonyme Daten, dann natürlich kann man das oft wieder auf einzelne Personen dann doch zurückführen, kann verschiedene Informationen zusammenführen und deshalb vom Grundsatz her, denke ich, ist es ja klar, dass man da erstmal sehr vorsichtig sein muss und jetzt einfach nur zu argumentieren, ja, es ist ja ein Notstand und deshalb müssen wir uns jetzt nicht mehr an unsere Gesetze halten, sondern wir müssen tun, was erforderlich ist. Also das halte ich für höchst kritisch. Wir haben ja Gesetze, die abstrakt generell geschrieben sind, um eben für grundsätzlich alle Sachverhalte, Möglichkeiten zu bieten, was man tut. Aber wenn es in bestimmten Bereichen, wenn es rechtlich nicht zulässig ist, dann ist es eben nicht zulässig. Und dann nur, weil man sagt, ja, jetzt ist ein nationaler Notstand, zu sagen, ja, Recht und Gesetz ist eigentlich auch egal, das kann ja nicht, so kann es nicht gehen. Andererseits muss man sich natürlich fragen, welche Möglichkeiten hat man dann? Also wenn man sagt, über spezielle Gesetze, die man jetzt kurzfristig erlässt, mit denen bestimmte Vorgaben dann aufgehoben werden, wenn man so vorgehen kann, dann warum nicht auch hier eine Möglichkeit suchen, die möglichst den Datenschutz oder die Persönlichkeitsrechte berücksichtigt, aber trotzdem hilft bei der Bekämpfung.
Was ich mich ja frage, ist, ob diese Debatte, die jetzt angefangen wird zu führen, ne, also ich meine, wir erleben das ja in vielen Bereichen, also wir hören ja dieser Tage auch, dass Grundrechtseingriffe beziehungsweise Grundgesetzänderungen sogar im Moment kein Tabu mehr sind, ne, dass ja schon so ein bisschen auch an die Verfassung rangegangen werden soll, früher oder später, zum Beispiel, was das Thema Notstandsgesetzgebung angeht und solche Geschichten. Die FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, hatte vor ein paar Tagen, finde ich, ein sehr interessanten Artikel, das möchte ich mal kurz erzählen. Also der hieß Virenschutz schlägt Datenschutz. Da ist schon einiges gesagt, aber vor allem zitieren die daraus aus einer angeblich repräsentativen Umfrage von dem deutschen Startup UserCentrics, was das Meinungsforschungsinstitut InnoFact gemacht hat. Und da hat es mir ein bisschen die Socken ausgezogen. Das schließt jetzt an die Debatte an, die wir gerade geführt haben. Da wurde nämlich zum Beispiel die deutsche Bevölkerung gefragt, ob sie die Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung bei Flug- und Reisedaten in der Corona Pandemiezeit befürworten. Und da sagen tatsächlich voll und ganz 31,5% und stimme eher zu 38%. Also die absolute Mehrheit wäre für eine deutliche Zunahme der Vorratsdatenspeicherung im Sinne der Pandemiebekämpfung.
Mhm. Du und nicht?
Du nicht? Da kommen wir gleich noch zu. Und jetzt kommt noch eine, finde ich, eine krasse Sache. Die Frage war, ich verzichte auf meinen persönlichen Datenschutz, wenn ich mich dadurch selbst schützen kann oder Menschenleben retten kann. Dem stimmen knapp 27% voll und ganz zu und 38% teilweise zu. Dann noch eine letzte Statistik, die fand ich auch sehr interessant. Die ist die Frage, ich würde freiwillig persönliche Gesundheitsdaten wie Körpertemperatur, Bewegungsprofil oder soziale Kontaktpunkte öffentlichen Institutionen wie zum Beispiel dem RKI bereitstellen. Voll und ganz mit der Aussage einverstanden sind knapp 35%. Und eher zustimmen 37% und eine sehr deutliche Minderheit hätte was dagegen, wenn die Daten, aktiv was dagegen, wenn die Daten dem RKI zur Verfügung gestellt werden. Wir sehen hier also, das ist ein Stimmungsbild, ne? Viel mehr ist es nicht. Aber wir kommen hier meiner Ansicht nach, vielleicht können wir da mal kurz generell drüber diskutieren, in eine Phase rein. Wir haben natürlich teilweise ein bisschen Hysterie, ein bisschen Panik, aber wir kommen in eine Phase rein, wo sich diese Diskussion ein bisschen verschiebt und ich frage mich, ob das wieder rückgängig zu machen ist. Ne? Also es werden jetzt Dinge gefordert und ausgesprochen, die aus datenschutzrechtlicher Sicht vor kurzem noch völlig tabu war. Die Frage ist, wenn solche Forderungen einmal in der Welt sind, ob die dann, wenn die Pandemie erfolgreich bekämpft ist und wenn wir wieder zur Normalität zurückkommen, sich auch wieder zurückdrehen lassen, weil ob sich das alles wieder einfangen lässt, was jetzt an Forderungen gestellt wird. Jörg, was meinst du? Ich sehe da ein bisschen Zweifel.
Ich würde wahrscheinlich das meiste, was du gesagt hast, zumindest mit einem entschiedenen juristischen Kommt drauf an.
Das auch, machst du ja immer.
Auch unterschreiben, aber natürlich nur unter dem Gesichtspunkt von, wir haben einen nationalen Notstand. Und um diesen nationalen Notstand zu begegnen, halte ich viel für möglich. Aber das muss natürlich danach wieder ein Rückgang zur Mäßigung sein. Und sagen wir mal, zum Beispiel die Erfahrungen im Bereich von Terrorismusgesetzen zeigen, dass das mitnichten nach dem irgendwann wieder mal zurückgedreht wird, sondern was einmal in der Welt ist, das bleibt. Und es gibt ja auch hier wahrscheinlich ganz gute Argumente zu sagen, nö, die nach Corona ist vor Ebola oder was weiß ich was, das brauchen wir fürs nächste Mal auch. Also jetzt wollen wir die Daten auch schon mal behalten und wir haben jetzt so schöne Bewegungsabläufe und solche Geschichten, die wollen wir jetzt schon mal behalten. Das ist natürlich die große Gefahr und ehrlich gesagt fürchte ich, sehe ich das sehr negativ. Ich fürchte, das wird bleiben.
Also aus technischer Sicht vielleicht nochmal kurz gesagt, also die Daten, auch Geodaten von Personen, die werden auch jetzt schon erhoben. Ne? Da dürfen wir uns nichts vormachen. Die sind nicht ganz präzise. Es geht hier größtenteils um eine Funkzellenortung. Aber die Funkzellendaten werden bei den Providern sowieso gespeichert. Und wie wir öfter schon gelernt haben, mit Sicherheit nicht nur für 14 Tage, sondern deutlich länger. Das ist halt die Frage, wer bekommt wann welchen Zugriff darauf, und dieser Zugriff soll eben ausgeweitet, oder das ist ein Diskussionspunkt, ob dieser Zugriff ausgeweitet werden soll. Also ich weiß nicht, Matthias, siehst du das auch so, dass wir jetzt hier in Gefahr laufen, irgendwas quasi die Büchse der Pandora zu öffnen im Rahmen der Krise, die wir dann später nicht mehr geschlossen bekommen?
Naja, man muss ja nur in den sogenannten Sicherheitsrechtsbereich schauen. Und da ist es ja immer so, kleiner Finger heißt ganze Hand oder der komplette Mensch wird gleich verschlungen. Man schaue sich Herrn Seehofer an und andere deutsche Innenminister. Also ich glaube, das ist die Frage, die kann man sehr einfach beantworten. Also je weiter wir uns jetzt verschieben, je weiter wir die Grenzen verschieben, umso weiter werden sie auch künftig verschoben sein. Und dass man da alles wieder zurückdreht und jetzt nur temporäre Maßnahmen ergreift, also das halte ich für illusorisch. Und insofern halte ich es, also so kann man vielleicht auch den Bogen wieder zu der Umfrage kriegen, die jetzt schon angesprochen wurde, dass eben was jetzt, ja, die Grenzen, die sich verschoben haben, die werden sich kaum wieder zurückdrehen lassen. Und insofern ist es natürlich eine generelle Frage, die man sich stellen muss, wie weit wollen wir gehen? Wollen wir sagen, Datenschutz, Grundrechte völlig irrelevant? Oder wollen wir eben doch sagen, ja, in bestimmten Bereichen, da muss man eben sagen, selbst so wichtig der Pandemieschutz ist, müssen auch noch andere Grundrechte gewährleistet bleiben.
Ja, naja, wir sehen halt auch in den anderen Bereichen, nicht nur im Bereich Datenschutz, also dass, soweit ich mich erinnere, vor wenigen Wochen hieß es noch, also Grundrechte gehen dennoch natürlich hier in Deutschland zumindest über alles. Und wie wir jetzt sehen, es wurde ja sehr viel, genau deshalb wurde ja sehr viel auf Freiwilligkeit gesetzt. Und weil die Freiwilligkeit offensichtlich nicht funktioniert, zumindest weil sich viele zum Beispiel an das Gebot von große Versammlungen zu vermeiden oder so nicht halten, wird langsam aber sicher werden alle freiwilligen Maßnahmen durch Zwangsmaßnahmen ersetzt. Und das sind ja, was wir jetzt gerade erleben, heute, dass Läden geschlossen werden müssen. Das ist ja schon ein Grundrechtseingriff meiner Ansicht nach in gewisser Weise. Klar. Also zum Beispiel der freien Berufsausübung der Kaufleute, die jetzt betroffen sind. Und genauso haben wir das hier auch. Ich finde es fast unlösbar. Also Jörg, du bist Datenschutzbeauftragter. Du hast natürlich, am meisten wahrscheinlich hier am Tisch, zwei Seelen in deiner Brust. Du musst einerseits natürlich daran denken, dass in dem Unternehmen, in dem du arbeitest, wo du Datenschutzbeauftragter bist, der Datenschutz auch in problematischen Zeiten sein Gewicht behält. Andererseits weiß ich aber auch von dir, dass du das, wirklich auch für dich immer wieder neu abwägen musst. Also in solchen Zeiten.
Es muss lebbar bleiben. Ja. Und in solchen Zeiten von akuter Bedrohung sehe ich, ähnlich wie Matthias das auch gesagt hat, dass wir zwar die Grundfesten erhalten müssen, aber letztendlich auch gucken müssen, was müssen wir machen, was ist unbedingt nötig.
Ja.
Und, das ist natürlich wirklich ein extremer Balanceakt, sehe ich auch so. Ich würde gerne noch mal ein bisschen, bevor wir vielleicht am Ende als Abschied noch mal eine Liste machen von dem, was wir denken, was für Unternehmen machbar ist, würde ich gerne noch mal was zum Thema Homeoffice.
Da wollte ich gerade drauf kommen. Ich wollte uns einfach auch mal wieder ein bisschen erden.
Ja.
Und das ist ja zum Beispiel, finde ich, auch erstmal eine positive Geschichte, dass sich gezeigt hat, dass viele Unternehmen doch flexibler sind, was die Auf- oder Ausweitung von Homeoffice-Regelungen angeht.
Und dass es plötzlich geht.
Und dass das plötzlich viel mehr geht, als man sich vorgestellt hat. Ja, wenn auch teilweise noch improvisiert, aber es improvisieren alle gerne mit offensichtlich. Ja, was gibt es da datenschutzrechtlich zu beachten? Die beiden Herren vielleicht?
Also ich hab mir das nun mal meine Unterlagen von der Schulung zum Datenschutzauditor angeschaut, den ich mal gemacht habe, und das war wirklich sehr erstaunt, was da alles drin steht, was man letztendlich beachten muss, um sauberes Homeoffice zu machen. Man muss also einen eigenen Raum dafür haben, der nicht betretbar ist von anderen. Man muss dafür sorgen, dass der von anderen nicht betreten wird. Das kann man ja mal irgendwelchen Eltern erzählen. Also der muss abschließbar sein und der muss dann abgeschlossen sein.
Willst du mal wissen, wie oft mein Kind gestern Abend ins Homeoffice
reingekommen ist? Ich sag ja, das ist vielleicht nicht mehr so ganz. Man muss eigene Infrastruktur haben. Da stand sogar drin, man muss einen eigenen Anschluss dafür haben, eigenen Internetanschluss.
Das ist doch in Zeiten von VPN wirklich Panne. Jetzt ehrlich, tut mir leid.
Ja, das Ganze ist Panne.
Gilt das noch? Oder?
Naja, das ist nichts, was in Gesetzen steht. Ne? Das haben die sich so ausgedacht für eine Auditierung von einem Home-Arbeitsplatz. Das ist natürlich völlig, völlig unrealistisch und hat, glaube ich, auch lange dafür gesorgt, dass man irgendwie Homeoffice komplett in vielen Bereichen vergessen konnte. Das ist so ein schöner Bereich von lebbarem Datenschutz, wo ich ehrlich gesagt auch von den Behörden erwarte, dass sie da realistisch werden, was ein bisschen zu kurz kommt und wo ich tatsächlich Bauchschmerzen habe, weiß nicht, wie du das siehst, Matthias, ist der Bereich der IT-Sicherheit. Ich glaube, da wird im Moment ein bisschen zu wenig gemacht. Da geht, was man ja auch nachvollziehen kann, ne? Funktionsfähigkeit über IT-Sicherheit. Aber ich glaube, für Kriminelle in diesem Bereich ist das jetzt wirklich sind das wirklich Festtage gerade. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ansonsten, ob da jetzt ein Kind neben dem Rechner steht, ist, glaube ich, wirklich völlig egal.
Matthias, wie siehst du das?
Ja, also das sind ja zwei Bereiche. Zum einen die generelle Frage, wie man das Homeoffice aufsetzt. Das andere die Frage der IT-Sicherheit. Bei IT-Sicherheit ist ja klar, das ist immer relevant. Und gerade die Unternehmen, die eben vorher schon Homeoffice ermöglicht hatten, die das eingerichtet haben, da ist jetzt natürlich ein deutlich höheres Niveau dann gegeben, als wenn man jetzt anfängt zu überlegen, welchen VPN könnte man denn nutzen. Und ohne Festplattenverschlüsselung für den Laptop braucht man vielleicht noch. Da gibt es natürlich jetzt eine Vielzahl von Angriffspunkten. Also man sieht ja jetzt auch schon Phishing-E-Mails, die mit Corona-Informationen versuchen, dann an Daten ranzukommen. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig sein als Unternehmen. Also jetzt nur zu sagen, IT-Sicherheit können wir jetzt gerade nicht berücksichtigen, sondern es gibt ja Wichtigeres, gerade auch bei uns Anwälten, also über 203 StGB und den besonderen Geheimnisschutz ist man ja nochmal besonders verpflichtet, Sicherheit einzuhalten, und jetzt einfach zu sagen, ach, jetzt schicke ich mir einfach alles an die private E-Mail-Adresse und mache dann die Mandatsarbeit darüber. Da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, und es hilft eigentlich nur, dass man nochmal ein bisschen so Checklisten durchgeht zur IT-Sicherheit. Da gibt es ja auch, also die irische Datenschutzaufsichtsbehörde hat da eine ganz gute Übersicht veröffentlicht, zum Beispiel,
dass man
ein paar Standardmaßnahmen ergreift, bevor man ins Homeoffice dann alle Mitarbeiter schickt.
Ja, also aus meiner CT-Redakteursbrille kann ich auch nochmal sagen, ich habe eine große Befürchtung, weil das ist auch das, was uns oft in der, sagen wir mal, Leserberatungspraxis auffällt. Die Leute fragen halt nach schnell einsetzbaren, günstigen Cloud-Lösungen. Mhm. Ne? Und meine große Befürchtung ist, dass es geht jetzt hier nicht um große Konzerne oder so, sondern es geht wirklich um die kleine Arztpraxis, vielleicht die Anwaltskanzlei, ein Start-up mit 10 Mitarbeitern oder so. Wie vernetzen wir uns schnell übers Homeoffice? Und da werden eben, genau wie ihr sagt, IT-Sicherheitsbedenken dann über Bord geworfen. Dann schiebt man sich das halt mal schnell über irgendeine ungesicherte, womöglich noch unverschlüsselte Cloud hin und her, die vielleicht noch in einem anderen Land, vielleicht in den USA ist oder so. Und da sehe ich ein großes Problem. Also gerade wenn es jetzt im Bereich von Anwaltskanzleien oder auch im Bereich von Praxen zum Beispiel um hochsensible Daten geht. Also, und da kann ich nur appellieren an alle, lasst dieses Thema IT-Sicherheit, auch wenn jetzt ein bisschen Not am Mann ist, nicht sausen. Das gleiche gilt, wie du jetzt gerade gesagt hast, Jörg, für solche Themen wie Videokonferenzen oder so. Da sollte man sich auch nochmal gut überlegen, an welchem Anbieter man vertraut und welchem nicht. Also es geht da ja nicht nur um die Übertragung des Bildes und des Tons, sondern oft teilt man ja auch Daten.
Ne? Ja, da hatten wir ja gerade einen ganz interessanten Fall, wo die bayerische Staatsregierung offenbar bei ihrem Konferenzsystem vergessen hatte, Passwörter zu setzen, und wir eine Corona-Notfallkonferenz dann eine interne der bayerischen Staatsregierung live mitverfolgen.
Ja, wo der Kollege sehr entsetzt war und dann natürlich auch, wir haben das dann natürlich auch sofort wieder ausgemacht, aber man konnte kurz sehen, in was da Ungesicherheit im Netz standen. Das war schon echt ziemlich krass, ja. Und dass, wenn eine bayerische Landesregierung sowas vormacht, heißt das noch nicht, dass man das unbedingt nachmachen
soll.
Nein,
das sollten wir nicht nachmachen.
Als bayerisches Unternehmen. Ich glaube,
da sind wir uns dann auch mal alle einig.
Ja, meine Herren, wollen wir, Jörg, wenn du möchtest, kannst du auch noch mal vielleicht kurz Tipps für die Unternehmen zusammenfassen, was sie jetzt in den nächsten Tagen und Wochen idealerweise beachten sollen. Wir haben es jetzt angesprochen. Oder Matthias, fühlst du dich berufen, vielleicht noch mal 2, 3 Stichpunkte zu sagen, woran man als Unternehmen, als Arbeitgeber, aber vielleicht auch als Arbeitnehmer im Moment datenschutzrechtlich gesehen am meisten achten sollte.
Ihr habt es ja auf eurer Website nochmal zusammengefasst, aber vielleicht können wir es nochmal, kannst du es nochmal zusammenfassen? Ja.
Also ich denke, sowohl Jörg als auch ich sind da gut berufen. Ist nur die Frage, wer anfängt.
Ja, fang ruhig an, du bist der Ehrengast.
Ja, gerne. Also nochmal ein paar ganz konkrete Tipps für Arbeitgeber, wie ich vorgehen würde oder was ich empfehlen würde. Also als ersten Schritt, was ich definitiv machen würde, ist am Eingang vom Unternehmen oder von den Geschäftsbereichen, dass man Informationen aushängt, dass man also rein so eine Art kleine Hausordnung macht und darauf hinweist, wer in Risikogebieten war, wer bestimmte Symptome hat, vielleicht auch die Symptome aufzeigen, der möge bitte nicht reingehen. Dass man also gar nicht Daten erhebt, sondern schon vorher ansetzt und sagt, gewisse Informationen stelle ich bereit, wie wir den Umgang uns derzeit vorstellen, Desinfektionen der Hände und Ähnliches. Das wäre für mich der erste Schritt, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Zweiter Schritt sind dann eben Stichwort Eingangskontrollen, also Fragebögen sehe ich kein Problem darin, wenn man Fragebögen ausfüllen lässt, gerade eben auch, um Kontaktpersonen dann im Nachhinein feststellen zu können.
Das heißt also auch, Matthias, einmal kurz die Nachfrage, anonymisierte Fragebögen oder Fragebögen, wo auch die Personendaten erhoben werden?
Nee, anonymisierte Fragebögen würden ja nichts bringen. Also personenbezogene Nur Daten, dass ich angebe, ich bin der Herr Leffenmann, folgendes ist meine Handynummer, ich war am so und so vielten von so und so viel Uhr da, habe mich mit folgenden Personen getroffen und das dann aufbewahren, um dann, wenn ein Infizierungsfall festgestellt werden sollte, dass ich dann eben informiert werden kann, also dass ich als Unternehmen dann die Kontaktpersonen entsprechend informieren kann. Das würde ich machen, hier eben wieder zu bedenken, keine Dauerhaftigkeit, also die Daten nicht ins CRM-System oder wie auch immer eintragen, sondern speziell sichern, sei es irgendwo bei einer Person ablegen, in einem speziellen System ablegen und dann nach einer gewissen Zeit dann wieder löschen.
Was hast du da für einen Zeitraum im Kopf, um da nochmal konkreter zu werden? Ein halbes Jahr? Ein Monat?
Ich glaube, da muss man schauen, wie lange das sich jetzt hinzieht.
Okay.
Also ich glaube, da kann man nicht sagen, nach einer Woche oder nach 3 Wochen muss es gelöscht werden, sondern würde ich abwarten und schauen, wie lange jetzt die Problematik sich noch weiterzieht.
Okay, und dann nochmal die Frage, die wir vorhin schon erörtert hatten, aber vielleicht nochmal zusammengefasst. Schutz der Mitarbeiter im Unternehmen untereinander, wenn ein Verdachtsfall besteht oder wenn ein Mitarbeiter infiziert ist. Die Frage nochmal an euch beide, soll man andere Mitarbeiter davon in Kenntnis setzen oder eher nicht?
Ja. Also klares Ja.
Ja,
die Frage ist dann halt nur wieder, wie weitgehend. Also man denke an die WhatsApp-Gruppe, dass 10.000 Mitarbeiter alle angeschrieben werden oder der Bildschirm im Eingangsbereich, das nicht. Aber Stichwort Erforderlichkeit, also soweit es notwendig ist, wenn ich nicht nachvollziehen kann, wen die Person, die infiziert ist, getroffen hat, dann im Zweifel lieber mehr Leute informieren als wenige.
Sehe ich auch so.
Gut, dann haben wir...
Kurz noch ergänzt,
so,
Homeoffice, wenn wir noch so eine Checkliste machen wollen, Homeoffice eben für einigermaßen IT-Sicherheit sorgen. Dann natürlich gucken, alles, was mit Videokonferenzen zu erschlagen wird. Ich glaube, ich habe die ganzen Rest der Woche habe ich nur Videokonferenzen, wo ich sonst irgendwie überall hingefahren wäre. Und Videokonferenzen, wir hatten gestern einen Anruf in der Kanzlei, wo jemand gefragt hat, ob er denn heute noch den Termin wahrnehmen kann, der vereinbart war. Er wird ja gerne kommen, aber er hat gerade so einen Husten und ihm wäre auch sonst nicht so gut. Er hätte Fieber. Aber er wird trotzdem noch vorbeikommen. Das sollte man vielleicht dann auch sein lassen. Ich finde überhaupt, wir reden ein bisschen zu wenig gerade von Eigenverantwortung.
Ja, weil wir ein datenschutzrechtlicher Podcast sind. Gut, aber ich glaube, dann haben wir vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, weil das Thema Datenschutz und die ganze Corona-Pandemie, die uns gerade so beschäftigt, finde ich, so groß in den Medien noch gar nicht thematisiert wurde. Und ich glaube, dass es gerade für Arbeitgeber aus dem KMU-Bereich, also die jetzt nicht die großen Mittel haben und einen eigenen Datenschutzbeauftragten, der sich ganz Tag nur damit beschäftigt, vielleicht ein paar kleine Handreichungen geben konnten. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr beide da wart. Vielen Dank, Matthias.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die angeregte Diskussion. Und dann drücken wir uns alle die Daumen, dass sich das alles schnell wieder möglichst weit auflöst.
Bist du denn auch im Homeoffice?
Ich bin auch im Homeoffice.
Okay. Habt ihr die ganze Kanzlei ins Homeoffice gesteckt oder wie habt ihr das geregelt?
Noch nicht die ganze Kanzlei. Also alle Anwälte haben sowieso Laptops, denen ist es freigestellt und beim Sekretariat, also gibt es gewisse Schwierigkeiten, alle ins Homeoffice zu schicken, gerade eben, wenn man noch gerichtliche Fristen wahrnehmen muss. Stichwort BA, also das beliebte Anwaltspostfach, das ist auch gar nicht so einfach, das einfach kurz ins Homeoffice zu übertragen. Und insofern, wir arbeiten noch dran und schauen mal, wie sich's entwickelt.
Viel Erfolg dabei und danke, dass du unser Gast warst.
Genau, bedanke ich mich auch sehr herzlich. Vielleicht noch ein Hinweis, wie üblich steht der Podcast dann möglichst schnell auch auf unserer Homepage unter ct.de/Auslegungssache. Dort findet ihr ein Forum, wo ihr über uns diskutieren könnt oder gerne auch mit uns diskutieren könnt. Und darüber hinaus gibt es eine E-Mail-Adresse, über die ihr Jörg und mich erreicht, die heißt auslegungssache@ct.de. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören und der nächste Podcast findet eventuell aus dem Homeoffice statt. Wir sind vorbereitet und können auch jederzeit jeder für sich von zu Hause aus podcasten. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.